Thorsten erhält heute von Hanna und Markus Styling-Tipps, auf die er gut verzichten kann. Diese Mao-Jacke werde ich sicherlich nie anziehen.
Ach, die hat sie für dich gekauft. Aber Thorsten, es ist der absolute Lifestyle, die man trägt heute, diese Jacken. Ich habe auch mehrere davon, ich trage sie mit großer Freude.
Ja, noch so eine Schiebermütze ist auch gut, dann bist du voll dabei. Als erstes Thema für heute habe ich wieder mal was aus der Automobilindustrie mitgebracht. Und zwar am 26. Mai hat Ferrari etwas gemacht, was vor 5 Jahren noch fast undenkbar gewesen wäre. Sie haben ein Elektroauto vorgestellt. Und zwar ist das der Ferrari Luce, zu Deutsch Licht, den sie vorgestellt haben. Ein Elektroauto mit 5 Sitzen, über 500 Kilometer Reichweite und ab 550.000 Euro verfügbar. Die 1035 PS kommen daher, dass jedes Rad quasi einen Elektromotor dahinter hat und damit also ein extremes Schwungrad darstellt. Das Auto ist designt von John Ivy, dem unsere Hörer sicherlich geläufigen früheren Chefdesigner von Apple, jetzt auch in Diensten von OpenAI. Der hat sich diesem Auto angenommen. Die Bilder, die man von dem Auto sieht, sind, man wundert sich eben nicht in dem klassischen Ferrari-Rot, sondern in einem, ja, wie soll man es nennen, relativ quietschblauen Ton gehalten. Das Auto hat eine Form sehr nah an einer Maus von Apple und ist aber insgesamt anscheinend ein Gesamtkunstwerk, wo man sich schon einige Gedanken gemacht hat. Die Reaktionen auf dieses Auto sind, wie der ehemalige Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo sagte, sind die Zerstörung eines Mythos. Das fing schon damit an, dass die Ferrari-Aktie an dem Tag um 8% nachgab. Und die Memes und die Scherze in den sozialen Sphären reichen vom Vergleich mit einer Toy-Toy-Toilette bis zum Niedergesang des Sportautos etc. Ist das jetzt der Abgesang auf Ferrari oder ist das the bold move into electric vehicles mit dem Auto? Oder ist es einfach das Prancing Horse, was langsam irgendwie in den Trab übergeht?
Die Reaktionen auf dieses neue Modell von Ferrari sind ja nur in keiner Weise überraschend. Ich würde behaupten, die hätten da jedes Fahrzeug gleichgültig wie gestaltet vorstellen können und es hätte massive Kritik gehagelt. Ansonsten stehen wir hier an dem üblichen Punkt. Ein Designer hat revolutionär für diese Marke designt. Das Produkt entspricht offensichtlich nicht den üblichen Produkten, die unter der Marke angeboten werden. Demnach kritisiert mehr oder weniger die ganze Welt. Also der Hardcore-Fan von Ferrari ist nicht begeistert und interessanterweise melden sich natürlich auch aus allen Winkeln der Welt Designer und kritisieren dies auch. Ich bin jetzt kein Designer. Ich bin auch kein Hardcore-Ferrari-Fan. Also muss ich erst mal sagen, ich sehe dieses Produkt mit sehr, sehr wenig Emotionen. Ich denke, man kann durchaus auch differenziert drauf sehen. Es ist ein großer Wurf für eine Marke wie Ferrari, für die natürlich der gute alte Benzinmotor eine zentrale Rolle spielt. Also schon alleine, dass man in diesen Elektromarkt hineingeht, ist eine Revolution. Nicht umsonst hat Lamborghini, der direkteste Wettbewerber von Ferrari, entschieden, sie lassen es jetzt erstmal sein. Das erfreut natürlich alle Traditionalisten. Aber rein betriebswirtschaftlich ist es vielleicht schlichtweg auch ein notwendiger Schritt. Und wenn man jetzt hier drauf guckt, dies soll ja, so habe ich es zumindest aus dem Hause Ferrari verlauten hören, ein sogenanntes Volumenmodell sein. Also man will pro Jahr 2.500 bis 3.000 Stück verkaufen. Und für Ferrari, die also im Jahr 14.000 Stück absetzen, ist es natürlich eine ganze Menge. Und was man so hört, bis 2027 sind die Geräte erstmal verkauft. Also 550.000 Euro mal 2.500 oder 3.000 Stück, das ist ja schon mal ein runder Umsatz.
Ich teile deine Affinität oder eben Nicht-Affinität zu Ferrari. Auch mich bewegt es emotional deutlich weniger als so manchen Bachelorstudenten, den ich so vor mir habe. Also da spürt man schon noch die Begeisterung für Ferrari raus. Und ich glaube, das sind eben auch die, die jetzt momentan so laut sind. Und dennoch muss man ja schon drauf schauen, Börsenkurs hat sich wieder erholt. Die Nachfrage, du hast es gesagt, ist relativ hoch. Die Auftragsbücher sind voll. voll. Momentan sieht es ja wieder relativ gut aus. Ich denke auch, dieser Case steht sinnbildlich für die ganze Diskussion rund ums Design und um die Frage, was ist gutes Design und kann man auch vorhersagen, wie Design eben den Markt bewegt. Und ich denke, grundsätzlich ist es schon gut, auch mal Dissonanzen auszulösen, zu polarisieren, neue Wege einzuschlagen. Wir haben das bei Apple ja auch häufig gesehen mit den AirPods beispielsweise. Und dementsprechend, glaube ich, kann man schon mal so einen neuen Weg gehen. Und es ist ja auch wichtig für das Unternehmen, diesen Weg einzuschlagen und die E-Mobilität auszuloten, gerade wenn wir auf Asien schauen und auf China ganz spezifisch schauen. Und da funktioniert ja auch das Design in dieser Formsprache, wie wir es jetzt hier sehen bei diesem Modell. Und dennoch fehlt mir irgendwie die Referenz. Also ich finde, es bricht so krass mit dem, was eben Ferrari vorher war, von den Modellen her. Irgendeine Referenz dazu wäre halt schon noch schön gewesen, genauso wie wir uns die Referenz stärker bei dem Jaguar gewünscht hätten. Also ich denke, häufig, wenn man dann doch zu stark bricht mit dem, was die Menschen sich unter dieser Marke vorstellen, dann wird es eben gefährlich.
Ich würde einfach nochmal einen Punkt aufgreifen und mal von der Zielgruppe kommen. Und ich glaube, dass man sich bei Ferrari da mehr Gedanken drüber gemacht hat, als man sich vielleicht vorstellen kann, dass das eben nicht der klassische Ferraristi ist, nicht derjenige, der unbedingt derjenige ist, der schon mal ein Ferrari vor sich gesehen hat. Und ich denke vor allen Dingen an die asiatischen Märkte. Du hast es eben schon gesagt, Hanna, die eine ganz andere Formensprache haben und die uns in Europa auch teilweise ja wirklich sauber aufstößt, dass wir gar nicht verstehen, dass so ein Auto je gefahren wird. Und in Asien kommt das extrem gut an. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Der zweite Punkt ist, du hast ihn auch angesprochen, aber der ist mir nochmal wichtig. John Ivy steht für solche Brüche. Also wenn ich noch dran denke, was er eben, die ganzen Scherze, die mit den Earpods kamen, die Apple Watch. Es waren alles Dinge, wo jeder gesagt hat, braucht man das, muss man das so machen, das kann doch so nicht aussehen. Und trotzdem hat er mit der Funktionalität dann doch alle erschlagen, beziehungsweise Lügen gestraft. Und ich denke, deswegen ist da schon viel Denke hinter, die wahrscheinlich der Marke selber gar nicht mal so hilft und die Marke zwar extrem nutzt. Und dieser Goodwill-Transfer zurück zur Marke, den sehe ich wenig, aber ich sehe damit einen unheimlichen Schub in den asiatischen Markt, der einfach auch wirklich hilft. Und wenn ich alleine an mein liebes Singapur denke, wie viele Millionäre da rumfahren, Milliardäre rumfahren, die sich so ein Ding in die Ecke stellen, beziehungsweise da ein bisschen mit 35 Meilen pro Stunde durch die Gegend tuckern, dann fällt der halt genauso auf wie ein roter Ferrari. Und in Asien ist das sicherlich nichts, wo einer sagt, er würde nie so ein blaues Auto kaufen. Also diese ewige Diskussion, wenn eine Marke was anderes macht und es der Kernzielgruppe nicht passt, gerade im Automobilbereich sehen wir das immer wieder, glaube ich, ist eine Diskussion, die muss man wirklich ins Land gehen lassen und sich dann damit auseinandersetzen, ob da was Ökonomisches dahinter ist. Ich glaube, würde Ferrari nichts machen, wäre es, glaube ich, auch das falsche Signal. Man muss sich schon irgendwie bewegen in dem Markt. Und wenn man dann hinterher auch wieder zurückstiefelt oder zurückbuchstabiert, man sollte wenigstens gezeigt haben, at least we tried hard to get in there.
Gefährlich ist es nur, wenn es in die Beliebigkeit abrutscht, weil eben dieses Design, wie es angedacht ist, einfach zu sehr oder zu wenig differenziert von den Designs, die man auf dem asiatischen Markt schon findet. Und das ist ja schon auch eine Hauptkritik. Es ist ja nichts völlig Neues, noch nie Gesehenes, wie es bei den AirPods der Fall war oder auch beim iPhone, sondern es hat ja schon gewisse Referenzen zu dem, was man kennt. Und das ist ja auch das, was so irritiert.
Ja, man kann auch im Grunde ganz lapidar formulieren, wie ich es ja anfangs auch schon andeutete, man hat genau das bekommen, was man erwarten durfte. Im Brief stand sicherlich drin, wir brauchen da was mit vier Türen, ist jetzt auch nicht ganz Ferrari-like, dann muss da ein Elektromotor rein, ist auch nicht ganz Ferrari-like und dann geben wir das in die Hände von Johnny Ivy, ja, und man kriegt etwas als Produkt, wo man vielleicht doch lieber Apple draufschreiben wollte. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man im Oberkommando bei Ferrari halt genau das erhalten hat, was man erhalten wollte. Und das Design, ich meine, klar, außen mag Herr Ivy da auch Hand angelegt haben, aber mir scheint da der Windkanal viel verantwortlicher für das Design zu sein.
Denk doch mal bitte mal zurück, als dann der Porsche Cayenne kam. Den wollte auch vorher keiner haben, bis einer gesehen hat. Dann gab es einen Panamera, ja, einen Viertürer von Porsche. Die haben ja auch so ein paar Schweinereien veranstaltet, wo man erst gedacht hat, das funktioniert nicht. Also wenn ich mir den Split angucke, was sie da 2030 verkaufen wollen, dann wollen sie 40% Verbrenner, 40% Hybrid und 20% Elektrovehicles verkaufen. Dann ist das im Portfolio nichts, was nicht wirkt. Du hast es vorgerechnet, Thorsten. Aber trotzdem, das ist jetzt nicht Abkehr vom Katechismus des Verbrenners und des Achtzylinders mit Vollgas.
Naja, man kann natürlich jetzt auch ein bisschen relativieren und sagen, ja, man kann es auch so machen wie Rolls-Royce mit ihrem Elektroteil, dem Spectre, der ja so würde ich formulieren, kaum auf Kritik gestoßen ist. Und wenn kritisiert wurde, dann, weil er zu leise ist, weil er zu groß ist. Und das, glaube ich, sind alles Themen, die den klassischen Rolls-Royce-Kunden doch eher kalt lassen.
Und hier haben wir natürlich schon einen Bruch. Und ob das jetzt die 21 Lautsprecher lösen, die den Sound liefern sollen, den sonst der Verbrenner geliefert hat, das wird sich dann eben zeigen. Ne?
Innen soll es ja ziemlich cool zugehen. Und ich würde mal auch davon ausgehen, sehr viele der Kritiker saßen nie drin in dem berühmten Luce. Wir ja auch nicht.
Und was weißt du?
Ja, außer dir, Hanna.
Ich als Golf-2-Fahrerin, ne?
Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu dürfen. Mir geht es heute um einen sehr, sehr spannenden Markt, und zwar um den Wassermarkt in den Vereinigten Staaten. Der Herstellerumsatz wird inzwischen auf 30 Milliarden US-Dollar geschätzt, der Endverbraucherumsatz auf 72 Milliarden US-Dollar. Spannend ist auch, dass der Verkauf von abgefülltem Wasser inzwischen den Verkauf von Softdrinks überholt hat. Und in diesem Markt ist natürlich sehr, sehr viel los. Die alten Platzhirsche sind da weiterhin aktiv. Also in erster Linie die Private Labels, die für 40% des Umsatzes verantwortlich sind und die typischerweise kleine Plastikflaschen im 12er oder 24er Gebinde verkaufen. Natürlich sind auch die beiden großen Getränkehersteller der USA, Pepsi und Coca-Cola, mit ihren Marken Dasani, Coca-Cola und Aquafina, Pepsi-Cola unterwegs. Und natürlich gibt es auch reichlich Premium-Wässer aus Europa wie Evian, San Pellegrino und Perrier. Vor circa 5-6 Jahren ist ein neuer Player in den Markt eingetreten und hat im Grunde ein Antiwasser verkauft. Die Marke heißt Liquid Death und hier wurde Wasser angeboten in einer sonst für Energy Drinks typischen Verpackung, bedruckt mit einem Totenkopf. Hauptkommunikationskanal ist Social Media, wo es wild zugeht, wo es mehr darum geht, Communities aufzubauen, als etwas großartig zum Produktnutzen zu erzählen. Die Marke ist inzwischen in den USA etabliert, gibt es an über 100.000 Verkaufspunkten zu kaufen. Und zwar im klassischen Einzelhandel, natürlich bei Amazon, vor allem aber auch in Tattoo-Studios, auf Festivals oder auch in Skaterparks. Jetzt gibt es einen neuen Wettbewerber und der heißt Path. Und das Interessante an Path ist, dass die in erster Linie die Flasche verkaufen wollen. Die ist nämlich wiederverwertbar, besteht aus Aluminium, wird aber im klassischen Getränkeregal angeboten, steht dort unter den Premium-Wässern, also neben Evian und neben Liquid Death, kostet pro Flasche ca. 1,50 Dollar mehr. In dieser wiederverwertbaren Aluflasche befindet sich auch tatsächlich Wasser. Dieses Wasser wird durchaus variiert. Es gibt stilles Wasser, es gibt alkalisches Wasser, es gibt Wasser mit Kohlensäure und dieses Wasser mit Kohlensäure wird auch noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten. Die Idee in erster Linie ist aber nicht das Wasser zu verkaufen, sondern die Aluflasche. Und das Hauptargument ist, dass es hier darum geht, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, diese Flasche auch tatsächlich wieder aufzufüllen mit Wasser aus dem Wasserhahn oder mit gefiltertem Wasser. Das Ganze scheint gut zu funktionieren. Man schätzt inzwischen, dass die bei 70 Millionen Umsatz sind. Sie haben eine ziemlich eindrückliche Distribution. An ca. 60.000 Verkaufsorten in den USA kann man Pass Wasserflaschen kaufen. Bei Walmart, natürlich bei Whole Foods oder auch bei Sprouts. Meine Frage an euch ist jetzt, haben solche Anführungszeichen, Ausführungszeichen merkwürdigen Geschäftsmodelle wie Liquid Death, aus meiner Sicht geht es hier darum, eine Markenplattform aufzubauen, oder Path Wasser, wo es in erster Linie darum geht, Haushalte mit wiederverwertbaren Aluflaschen auszurüsten, haben die langfristig eine Chance?
Also ich finde erstmal die Idee zu sagen, du verkaufst eine Aluflasche, um der Nachhaltigkeit nachzukommen, im Wasserregal mit Wasser befüllt, schon ganz pfiffig. weil damit kriegst du natürlich die Distribution hin und der Griff nicht zum Liquid Death, sondern daneben zu dieser wiederverwertbaren Aluflasche ist sicherlich ein Anreiz für den Konsumenten und Konsumentinnen. Ich habe eine Beobachtung im Kopf, die, glaube ich, hinweist, wo die eigentlich hinwackeln wollen. Wenn man so unter unsere Studierenden guckt, dann laufen die sehr gerne mit einer Evian-Flasche rum und füllen die immer wieder mit Wasser auf, aus dem Hahn. Also dieses Verhalten gab es schon, bevor Path da aufgetaucht ist. Das ist also jetzt nichts, was den Menschen irgendwie aus seinen Nutzungsmustern rausschubst. Ich glaube auch, dass die Idee nicht ist, dass du dein Leben lang diese eine Flasche haben wirst. Dazu haben sie auch zu viele auf der Website, die aber kollaborieren mit Path Patrol und allem Möglichen, sondern die nutzen die Idee zu sagen, komm, ich bin nicht zum Wegwerfen, sondern zum Wiederbefüllen damit, wirklich ein neues Geschäftsmodell in dem Markt zu verbreiten. Einmal Kauf und dann eben über die Distribution im Wasserregal und die Funktion damit zu kommen und zu sagen, komm, wir reduzieren damit den Anteil von den Alubehältnissen und du wirst uns vielleicht nur 10 oder 15 Mal nutzen, aber dann hast du uns vielleicht 10 Mal genutzt und damit schon was getan. Also das ist noch nicht mal irgendwie etwas, was einem die Schwere der Nachhaltigkeit auf die Schultern drückt, sondern es ist einfach eine andere Option, die, glaube ich, so ganz spannend ist. Und wahrscheinlich wird es auch genügend Amerikaner geben, die die Aluflasche kaufen und dann auch die wieder wegschmeißen, wenn sie leer ist, weil sie es nicht verstanden haben. Aber das ist eher eine Kritik am Konsumverhalten der Amerikaner. Und ich weiß gar nicht, ob die so unbedingt so gegen Liquid Death schießen, sondern einfach ein ganz anderes Marktsegment ansprechen. Weil Liquid Death ist ja aus meiner Sicht der Job to be done. Du stehst in der Bar und kannst das Ding trinken, auch als Punk. Ich glaube, Thorsten, du hast das richtig umschrieben. Das ist halt ein Wachstumsmarkt und da wird sich jeder jetzt versuchen, was Neues aufzustellen. Und ich finde die Idee nochmal zum Abschluss mit der Aluflasche, finde ich eigentlich ganz smart und hat wirklich einen anderen Zugang und eine andere Value Proposition und löst auch einen anderen Job.
Ich finde es auch smart und vor allem eben das Beispiel, was du beschrieben hast, Markus, mit dem Wiederauffüllen von Plastikflaschen, das hat ja einen ganz faktischen Nachteil, einfach dadurch, dass man Plastikflaschen nicht sonst wie häufig nutzen sollte, aus gesundheitlichen Bedenken. Und dementsprechend erfüllt das ja schon in gewisser Weise ein Need. Ich bin einfach immer nur so am Zweifeln, ob man das wirklich so dem Konsumenten überlassen kann. Also wenn ich es mir so anschaue, wie es verkauft wird, häufiger auch nicht als einzelnes Produkt, sondern eben in Gebinde. Eher ja auch von dem Business Model darauf abzielen, dass man immer wieder diese Flaschen kauft, frage ich mich halt, inwiefern erfüllt es wirklich dieses Versprechen der Nachhaltigkeit und ob man nicht auch als Unternehmen eine Verantwortung hat, das zu überdenken. Das sperrt sich halt in gewisser Art und Weise, dieses Versprechen der Nachhaltigkeit eben mit den gleichzeitigen finanziellen Zielen, die erzielt werden sollen. Und ich würde sagen, es ist ein weiteres Beispiel dafür, wo man etwas vermeintlich Nachhaltiges kauft, das dann aber in der Nutzung eben nicht nachhaltig genutzt wird und eher kontraproduktiv ist.
Hanna, du erwähnst genau den Punkt, der mich auch bewegt. Denn wie wir ja alle wissen, USA ist auch Tumblerland. Alle rennen hier mit den Stanleys und den Yetis herum, haben also solche wiederbefüllbaren Gefäße noch und nöcher in ihrem Haushalt herumstehen. Und auch wenn man sich die Sortimentstrategie von Path genauer ansieht, dann ist die natürlich darauf ausgerichtet, möglichst viele dieser Flaschen unters Volk zu bringen. Ja, also Markus hat schon im Nebensatz erwähnt, die haben Sondereditionen, jetzt zum Beispiel zur Fußballweltmeisterschaft oder zum Jubiläum der Vereinigten Staaten, 250 Jahre. Sie arbeiten mit der Möglichkeit, dass man diese Flaschen customizen kann, als Individuum bis hin zur Company für irgendwelche Großevents. Sie haben Collabs mit Barbie, Hello Kitty und natürlich als Backbone das Original. Das Geschäftsmodell ist eindeutig darauf ausgelegt, möglichst viele Flaschen und das Volk zu bringen. Und daher das kleinere Übel, weil die meisten Menschen in den USA decken sich halt, wenn es um Wasser geht, immer noch mit den kleinen Plastikflaschen ein. Und das ist sicherlich für die Umwelt massiv schädlicher, als wenn man so eine Aluflasche wenigstens 5, 6, 7, 8 Mal benutzt, die man ja auch besser recyceln kann oder überhaupt recyceln kann.
Vielleicht müssen wir uns davon lösen, dass der europäische Ansatz dieses ökologischen Denkens, wie es du so schön beschrieben hast, Hanna, dass es nachhaltig sein muss, dass es eine Verhaltensänderung gibt, in anderen Kulturregionen gar nicht mal so möglich ist. Ich komme deswegen drauf, weil wenn du in Singapur eine Alubüchse kaufst, dann steht auf der ganz fett drauf Recycle Me. Da hast du als Europäer erstmal mit einem Problem, dass du auf einer Alubüchse stehst. Das korrelierst du nicht. Natürlich ist Alu von der Recyclingquote ja besser als Plastik und dergleichen. Aber die gehen auch mit dem Thema ganz anders um. Und ich glaube, dass das schon im amerikanischen Markt schon als nachhaltig aufschlägt, vielleicht nicht unserer Nachhaltigkeit entspricht und auch nicht in der Endversion so weit geht, wie wir es in Europa denken würden. At the end of the day ist es aber trotzdem ein Schritt, den der Amerikaner von der kleinen Plastikflasche wegkriegen kann, mit einem einzigartigen Nutzen. Und wenn die dann nach 7, 8, 9 Mal halt zerbeult irgendwo in der Ecke liegt, dann kaufst du halt eine neue. Und sie argumentieren ja auch damit, dass sie sagen, sie haben 600 Millionen Plastikflaschen, wenn du im Refill bist, die du bei denen einsparst. Es ist sicherlich nicht die konsequente Lösung, wie wir die in Europa sehen oder dergleichen. Aber im amerikanischen Markt ist das wahrscheinlich genau so die Stufe, wo ein amerikanischer Konsument sagt, it's worth a try. Und dann über diese echt breite Distribution, die die inzwischen haben, haben die natürlich einen riesen Vorteil dann mit den Collabs, Variety Seeking und sonst was. Es ist halt ein anderer Zugang zu der Debatte.
Für mich ist es genau ein Konzept für die berühmten 60%. Unserer Kollegin Johanna Gollenhofer, also für die breite Masse, genau, die Öko eigentlich gut findet, aber keine Lust hat, danach zu handeln. Und ich kann nur sagen, diese Aluflaschen machen Spaß. Ich habe die hier in den USA nicht nur in den Läden gesehen, sondern auch schon sehr, sehr häufig in den Händen von Menschen.
Die Frage jetzt halt eben, ob einmalig oder das fünfte Mal.
Ich verfolge die nicht.
Ja, das wäre doch mal interessant.
Let's stalk the bottle buyers.
Du hängst dich da einfach mal an 2, 3 Menschen ran.
Oder ein bisschen Dumpster Diving.
Ja, ist doch schön. Nimmst einen Schnorchel mit, dann geht es.
Das ist ein schönes Projekt. Dann würde ich gerne zum Abschluss mit euch über Palantir sprechen. Palantir ist ja bekannt als Hersteller von Überwachungstechnologien, Datenanalyse und Militärsoftware. Und das Unternehmen hat sein Sortiment erweitert. Nicht um eine neue Software, sondern um Merch. Es geht vor allem um eine Jacke und genauer gesagt um eine Jacke, die inspiriert ist von den französischen Arbeiterjacken des 19. Jahrhunderts. Erwerbbar ist diese Jacke im Online-Shop des Unternehmens. $239 zahlt man dafür. Wenn wir nochmal darauf schauen, was dieses Produkt ursprünglich war, da war es eine Uniform für körperliche Berufe vor allem, also Arbeitsuniform der Bergleute, Mechaniker, Eisenbahner unter anderem. Dieses Produkt, was das Unternehmen jetzt als Merch aufgenommen hat, hat zu Debatten geführt. Der Autor Kyle Chaka kommentiert es beispielsweise als Versuch, antihumanistischen Technologien einen Anstrich von liberalem Humanismus zu verleihen. Andere Menschen haben diesen Merch absolut gefeiert. Das Ergebnis war, dass die Jacke nach wenigen Stunden ausverkauft war. Meine Frage jetzt an euch, ist das guter Merch? Warum macht Palantir das und wie steht ihr ganz allgemein dazu?
Komm mal mit einer Erfahrung mit den Tech-Unternehmen in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren im Silicon Valley. Wenn du dort also zu Google gegangen bist und in den Merch-Shop gegangen bist, dann hast du Basecaps mit Krümelmonster draufgekriegt. Irgendwelche kleinen Droiden liefen durch die Gegend und sollten dich motivieren. Irgendwelche Büroklammern in einem besonderen Gefäß und dann die Kaffeepötte und alles Mögliche. Hübsch war das alles nicht. Dann bist du bei Meta gelandet, die hatten dann North Face Jacken, auf denen dann auch noch Facebook drauf stand. Das war dann schon mal eine andere Kategorie. Den besten Merch Shop, den ich je gesehen habe, das war der Apple Merch Shop. Und dort gab es Kaffeepötte von Apple. Aus denen trinke ich heute noch mit unheimlicher Werbe, weil die echt cool sind. Das ist schöne Keramik, ist gut gemacht, hat ein gutes Design. Ich komme deswegen damit, weil das was zu tun hat, glaube ich, damit, wie sich Merch bei den Tech-Unternehmen auch entwickelt und dass ja das inzwischen ein Statement ist, wenn du zeigen kannst, dass du ein ganz gutes Merch hast. Und ich finde, in der Linie geht Palantir da einfach nochmal einen Schritt weiter und bietet da Sachen an, die einfach stylischer sind. Man würde vielleicht sagen, es geht um den Taste bei dem Ganzen. Das soll aber nicht dem ganzen Abbruch tun, dass das natürlich noch ein, ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein kulturelles Zitat ist, womit man sich schon so ein bisschen aneignet in eine bestimmte Richtung. Ich will damit einfach nur sagen, das ist eine konsequente Entwicklung, die man immer wieder sieht, dass diese Merchandising-Produkte einfach eine andere Richtung nehmen und nicht mehr nur irgendwie ein Basecap mit einem Krümelmonster drauf sind.
Ob man Palantir nun gut findet oder nicht, alles Merch ist gut, weil es kommt in der Community an, es sorgt für Gespräch, es transportiert wahrscheinlich genau die Werte, Hanna, die du angesprochen hast.
Das ist ja schon fast klassisch, dass solche Produkte auch fast gekapert werden in dieser Szene. Ich habe eigentlich direkt an die Patagonia-Weste gedacht, die ja auch gerne Patagucci bezeichnet wird in diesen Tech- und Finanzkreisen. Das war ja lange Zeit ein ähnlicher Widerspruch, was wir jetzt hier haben mit der Arbeiterklasse. Und den Tech-Dudes war es bei Patagonia und Outdoor-Sport und eben die Unabhängigen. Und irgendwie scheinen sie ja doch dieses Spannungsverhältnis auch ganz bewusst zu suchen und auch damit eben polarisieren zu wollen. Also ich glaube, an sich ist es schon smart gemacht, zum einen sich so einer Kategorie anzueignen, damit zu polarisieren und überhaupt in die Richtung Merch zu gehen.
Ja, Patagonia hat ja aufgehört. Die machen ja diese Corporate Clothings nicht mehr. Die haben ja bewusst gesagt, wir lassen uns da nicht mehr vereinnahmen.
Was ich hier wirklich spannend finde, ist dieses Stichwort, Markus, was du schon genutzt hast. Das ordnet sich für mich in diese jetzt seit einigen Monaten herumwuchernde Taste-Debatte ein, die im Silicon Valley geboren wurde. Und wo man irgendwie sich ja des Eindrucks nicht erwehren kann, dass die das Marketing irgendwie neu erfinden.
Also ich frage mich wirklich bei Palantir, ob jetzt so eine Jacke hilft, cool zu werden. Also da regt sich in mir schon ganz viel Widerstand. Ich schaue auch mit einer gewissen Sorge darauf. Also für mich hat es auch viel kaputt gemacht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Arbeiterjacke mehr meins war als die Patagonia-Weste aus ganz persönlicher Perspektive.
Ich glaube, auch hier haben wir einen Blick, der sehr europäisch geprägt ist. Ich möchte einfach nur mal zu bedenken geben, diese Palantirs konkurrieren auf dem Talentemarkt am MIT und in Stanford mit den Googlern, mit den coolen Companies und dergleichen. Und alleine dieses Signaling zu sagen, guck mal, wir können auch coole Jacken, kommt bei einem Tech-Ingenieur oder beim Coder oder einem MBA-Studenten sicherlich besser an, als zu sagen, na, da läufst du jetzt wieder mit einer Krümelmonstermütze von Google rum. Und ich glaube, da ist schon was dran, dass man sich da mit diesem Taste, nennen wir es mal Taste-Washing oder wie man auch will, versucht, sich für gerade für die Employees attraktiver zu machen. Und ich denke, dass das in Amerika, die Diskussion, die wir hier in Europa um Palantir führen, die ist in Amerika eine andere.
Ich stimme dir zu. Halt einfach auf ungute Art und Weise gut Gedanken gemacht. Also ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich würde diese Jacke sofort tragen, wenn ich die jetzt nur im kleinen Laden in Frankreich sehen würde, würde ich sagen, wunderbar, coole Jacke. So. Und das haben sie natürlich auch verstanden, dass das gerade der Trend rauf und runter ist, gerade in der französischen Mode. Du findest die überall. Und das dann noch so smart umzusetzen und die so eben aussehen zu lassen, wie sie aussieht, steht für mich völlig außer Frage. Und trotzdem...
Ja. Big Picture ist doch tatsächlich, die Tech-Bros, wie man so schön sagt, kommen zur Erkenntnis, irgendwie spielt der Mensch doch noch eine Rolle. Und jetzt hauchen wir mal unserer seelenlosesten Company noch einen Schuss Menschlichkeit ein.
Und trotzdem ist es ja nicht frei von Zynismus, wenn man sich überlegt, woher dieses Produkt stammt. Auch Mao hat geliebt, diese Jacken zu tragen. Es hat schon so eine Metaebene, die es kommuniziert, aber wahrscheinlich machen sich die wenigsten darüber Gedanken.
Ja, das ist wie die Loro-Piana-Hemden, über die wir schon gesprochen haben, die in der ganzen Tech-Szene ausgebrochen sind, bis zu den Loafers etc. Das ist halt immer mehr Lifestyle und deswegen, glaube ich, ist das etwas, da hat Palantir mal einen rausgehauen. Mit all den Befürchtungen, die du auch hast, Hanna, ich bin da bei dir.
Soll ich euch das Schlimmste erzählen? Kürzlich war meine sehr verehrte Frau im Lafayette in Bordeaux und kam mit einer blauen Jacke zurück.
Ja, schau.
Ich habe zu ihr gesagt, diese Mao-Jacke werde ich sicherlich nie anziehen.
Ach, die hat sie für dich gekauft. Aber Thorsten, es ist der absolute Lifestyle, die man trägt heute, diese Jacken. Ich habe auch mehrere davon, ich trage sie mit großer Freude.
Ja, noch so eine Schiebermütze ist auch gut, dann bist du voll dabei.
Das war's für heute. Ferrari bringt mit dem Luce sein erstes Elektroautomobil in den Markt. Ferraristi und nahezu die gesamte Design-, Branding- und Marketingwelt ist sich einig, dass dies der Anfang vom Ende der italienischen Luxussportwagenmarke sei. Muss der Luce und das Design von Apple-Legende Johnny Ivy nicht differenzierter beurteilt werden? Pathwater positioniert seine wiederverwendbaren Aluflaschen mit Wasser gefüllt in Regalen von Walmart, Whole Foods, Sprouts und Co. neben den Wasserflaschen oder Dosen von Evian, Fiji oder Liquid Death. Wie sind Markenpositionierung und Geschäftsmodell zu bewerten? Inwieweit fördert Path nachhaltiges Konsumverhalten? Palantir, der US-Datenanalyse- und KI-Konzern, ist ins Merchandising-Geschäft eingestiegen und bietet eine Interpretation einer klassischen französischen Arbeiterjacke an. Das Kleidungsstück ist inzwischen ein Statussymbol in der Tech-Szene, wird aber auch kontrovers diskutiert. Ist dies gutes Merchandising? ist dies ein Beispiel zur aktuellen Taste-Debatte im Silicon Valley. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Done.